Der Predigttext für unseren heutigen Sonntag steht in Johannes 15, 26 und noch die ersten Verse von Kapitel 16 bis 4. Also Johannes 15, Vers 26 bis 16, 4. Und Jesus sagt, wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr euch nicht ärgert. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Opferdienst darzubringen. Und dies werden sie tun, weil sie weder den Vater noch mich erkannt haben. Dies aber habe ich zu euch geredet, damit ihr, wenn die Stunde gekommen ist, daran denkt, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch von Anfang an nicht gesagt, weil ich bei euch war. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, der heutige Sonntag steht, wie ich schon gesagt hatte, ganz noch unter dem Eindruck von Himmelfahrt. Der Herr ist weggenommen, er ist sichtbar aus der Mitte der Jünger verschwunden. Äußerlich scheinen die Jünger jetzt hilflos, schutzlos, allein von ihrem Herrn verlassen, den Feinden ausgeliefert. Zwar hatten wir am vergangenen Sonntag die Verheißung gehört, dass wir in der Vollmacht und im Namen Jesu beten dürfen, dass wir durch Jesus einen unmittelbaren Zugang zum Thron des Vaters haben. Zwar hatten wir vor 3 Tagen an Himmelfahrt gehört, dass Jesus seiner Gemeinde weiter als der Segnende zugewandt bleibt. Wir haben die Verheißung eines Lebens unter dem Segen Jesu. Aber doch steht der heutige Sonntag, der Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, unter der Tatsache, dass nun die Gemeinde Jesu eben doch ohne die sichtbare Gegenwart ihres Herrn einer gottfeindlichen Welt gegenübersteht, in ihr lebt und von ihr bedrängt und verfolgt wird. Sie ist die wartende Gemeinde, so deshalb auch das Thema der heutigen Predigt, die wartende Gemeinde. Sie lebt im Glauben, aber eben auch in der Not, in der Bedrängnis, in der Verfolgung, in der Ablehnung. Und sie wartet erst darauf, dass sie auch im Schauen lebt, in der sichtbaren Herrlichkeit und Vollendung. Ganz konkret wartet sie zwischen Himmelfahrt und Pfingsten natürlich auch noch auf die Kraftausrüstung des Heiligen Geistes. Den hat sie in diesen Tagen noch nicht. Den bekommt sie dann am Pfingsten durch den Heiligen Geist, der sie stärkt, lehrt und tröstet. Aber noch viel mehr eben, und das gilt dann auch für uns heute, wir leben ja schon nach Pfingsten, aber auch wir leben noch vor der sichtbaren Wiederkunft des Herrn, dass er sein Reich sichtbar aufrichtet, dass er alle Feinde unterwirft. Und weil wir darauf noch warten, ist die Gemeinde bis dahin eine bedrängte Gemeinde. Sie wird bedrängt von der Welt, aber eben nicht nur von der Welt. Ja, liebe Geschwister, interessanterweise noch nicht einmal vor allem von der Welt. In unserem Abschnitt, wenn wir genau mitgelesen haben, noch es im Kopf haben, dann stellen wir fest, geht's überhaupt nicht um die Welt. Denn die Gemeinde Jesu, sagt uns Gottes Wort, wird die schlimmste Verfolgung nicht von der Welt erfahren, sondern von den Abgefallenen des Gottesvolkes. Zuallererst, und das ist der Schwerpunkt unseres Predigttextes heute, wird die Gemeinde Jesu bedrängt vom abgefallenen Judentum und dann auch vom abgefallenen Christentum. Von solchen, die sich zwar Christen nennen, die sich äußerlich zum Volk Gottes zählen, aber längst nicht mehr an Christus und sein Wort glauben und ihm nicht mehr gehorchen. Jesus redet eindeutig von der Verfolgung der Gemeinde durch die Juden. Johannes 16, 1, sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es können nur die Juden sein. Ausschluss aus der Synagoge, das bedeutet ganz praktisch, Trennung von Verwandten, Bekannten, Nachbarn, Freunden, Verlust der jüdischen Armenfürsorge, also im Prinzip ausgeschlossen sein aus der Sozialfürsorge, das Judentum hatte, muss man positiv erwähnen, daran knüpfen ja auch die Diakone in der Apostelgeschichte, eine durchaus sorgfältige Fürsorge für die Armen, für die Witwen und Waisen und so weiter. Aber wer unter dem Bann war, unter dem Jüdischen, war davon ausgeschlossen. Sie verloren außerdem, und das war vielleicht sogar das Schwierigste überhaupt, den Schutz und die Zulassung einer erlaubten Religion im Römischen Reich. Das ist uns gar nicht so bewusst oft. Das Judentum hatte im Römischen Reich einen eigenen Sonderstatus. Das Judentum wurde von der römischen Staatsmacht in der Regel in Ruhe gelassen. Nicht, wenn es um den Tempel ging, da ging aber das Politische und Religiöse ineinander. Aber im Römischen Reich insgesamt durften die Juden ihren einen Gott anbeten und waren vom staatlichen Götzendienst der Anbetung der römischen Götter, des Kaisers als Gottheit und so weiter befreit und wurden nicht verfolgt. Und so in den ersten Jahrzehnten wurde die Gemeinde Jesu von den Römern als jüdische Sekte wahrgenommen, aber praktisch damit unters Judentum gerechnet und stand damit auch unter diesem Schutz, der dem Judentum zustand. Und deshalb wurde in den ersten 60 Jahren bis etwa ins Jahr 90 die Gemeinde Jesu praktisch nicht von den Römern verfolgt. Kleine Ausnahme war nur Nero in Rom. Darüber hinaus wurde die Gemeinde Jesu in den ersten 60 Jahren bis ans Ende des ersten Jahrhunderts nicht von den Römern verfolgt, sondern nur von den Juden. Oder soweit es die Juden geschafft haben, jeweils die Staatsmacht, was wir auch in der Apostelgeschichte immer wieder gelesen haben, die Staatsmacht gegen die Christen aufzubringen, als Unruhestifter sie zu denunzieren und so weiter und sie vor weltliche Gerichte zu schleppen. Erst in den 90er Jahren wurden die Christen dann generell aus der jüdischen Gemeinde ausgeschlossen. Und zwar geschah das so, dass man die Verfluchung der Ketzer und der Nazarener in die offizielle Liturgie des Synagogengottesdienstes aufgenommen hat. Also man hat praktisch Sabbat für Sabbat im Synagogengottesdienst die Ketzer und Nazarener verflucht. Und damit konnten die auch nicht mehr den Synagogengottesdienst besuchen. Bis dahin hatten ja gerade die Judenchristen versucht, den Anschluss an die jüdische Gemeinde und an die Synagoge zu halten. Was wir besonders deutlich beim Herrn Bruder Jakobus sehen, aber ja auch bei Paulus, der immer zuerst in die Synagogen ging. Und das ging alles noch bis etwa 90 nach Christus. Und dann hat das Judentum einen radikalen Trennungsschnitt gezogen. Und von da kam es dann zum Bruch, zum endgültigen offiziellen Bruch zwischen Judentum und Christentum. Und dann fing sofort auch die erste römische Verfolgung an unter dem Kaiser Domitian in den 90er Jahren. Aber eben erst da, als auch die römische Staatsmacht registriert hat, die Christen gehören gar nicht zum Judentum, das ist eine ganz eigenständige religiöse Gruppierung. Und dann ging es mit den römischen Verfolgungen weiter bis Diokletian, bis 300 nach Christus. 200 Jahre lang stand dann die Gemeinde, bevor sie dann unter Konstantin und Nachfolgern wieder anerkannt war, 200 Jahre stand sie dann unter weltlicher, unter staatlicher Verfolgung. Aber eigentlich zunächst mal nur in dieser Zeit. Bis dahin hatten die Juden schon etliche der Jünger ermordet. Wir denken, es waren immer die Juden. Stephanus, den Diakon, den Jünger Jakobus, den Herrenbruder Jakobus und fast auch den Apostel Paulus. Da haben sie es nicht ganz geschafft. Es war also von Anfang an, und das ist die Dramatik, von der Jesus hier redet, es war von Anfang an, waren es die Abgefallenen des Gottesvolkes, die die wahre Gemeinde Jesu, das wahre Gottesvolk, am schärfsten verfolgt haben. Der Hauptverfolger der Gemeinde wird auch am Ende der Zeit ja nicht die Welt sein, sondern der Antichrist, den wir besser bezeichnen, besser charakterisieren. Wie nennt die Bibel ihn auch noch? Den Pseudo-Christen. Meistens ist es als Antichrist wiedergegeben oder Wiederchrist, aber die Bibel nennt ihn auch den Pseudo-Christen. gibt eigentlich sein Wesen besser wieder. Denn der Antichrist ist nicht einfach gegen Christus und die Gemeinde, das wäre viel zu einfach. Er tut so, als wäre er der Christus und führt die Gemeinde in Wahrheit gänzlich von ihm weg. Das ist das Problem. Und diejenigen, die vor dieser Verführung warnen, also die letzten wahren Jünger Jesu, die verfolgt er auf brutalste Weise. Das sind Vorgänge, die sich heute schon mehr und mehr vor unseren Augen abzeichnen. Dass führende Evangelikale zum Beispiel in diesen Tagen in Deutschland ein Haus des einen befürworten. Ein Haus, in dem Synagoge, Moschee, christliche Kirche unter einem Dach sein sollen und auch das offiziell das Haus des einen genannt wird. Das heißt, es wird behauptet, so getan, als wäre der Gott der Juden, der Gott der Christen und Allah, der Gott der Muslime, ein Gott, den nun da alle miteinander, zwar in getrennten Räumen noch, aber eben doch unter einem Dach anbeten. Kann uns normalerweise nicht verwundern. Was uns verwundern muss, ist, dass führende Evangelikale in diesen Tagen so etwas befürworten. Da sehen wir, wie die endzeitliche, die antichristliche Verführung in diesen Tagen im innersten Kern der Gemeinde angekommen ist. Und diejenigen, die darauf hinweisen, dass das nicht mit Gottes Wort vereinbar ist, werden mit Gericht bedroht, auch heute schon in diesen Tagen. Und da sehen wir die Verbindung. Das ist das entscheidende Problem, das ist die Marschrichtung der Zukunft, dass sich eine solche abgefallene Christenheit mit der staatlichen Macht verbindet und verbündet. Es war genau der Weg, den das Judentum im ersten Jahrhundert immer wieder versucht hat, denn sie hatten eigentlich ja nicht das Recht und die Macht selber, die Gemeinde zu verfolgen, zu töten. Deshalb haben sie ja bei Jesus Pilatus eingeschaltet. Bei Stephanus und den anderen haben sie Lynchjustiz geübt, weil es ihnen in der Regel nicht umfangreich gelungen ist, die römische Staatsmacht vor ihren Karren zu spannen. Aber es wird das Wesen des Antichristen, des Pseudochristen sein, sagt uns die Bibel, dass er sich mit der Staatsmacht verbündet. Denn wo zeigt uns die Offenbarung, die endzeitliche abgefallene Christenheit, die Hure, wo ist ihr Ort? Auf dem Tier, ja, auf den Weltmächten. Der Antichrist ist in sich praktisch die Verbindung religiöser, christlicher Macht mit der staatlichen Macht. Und die abgefallene Christenheit bringt die Staatsgewalt gegen die Gläubigen auf und nutzt den Staatsapparat zur Verfolgung der wahren Gläubigen. Wie kommt es dahin, dass die Jünger in diese Gefahr geraten, weil sie von Jesus zeugen? Das ist der Hintergrund. Jesus weist ja voraus auf den Heiligen Geist, die Situation zwischen Himmelfahrt und Pfingsten, den Beistand, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird er von mir zeugen. Von mir. Ist eben wichtig, liebe Geschwister, er zeugt nicht von Allah, er zeugt nicht von Buddha, er zeugt nicht von irgendjemandem, er zeugt von Jesus. Der Geist der Wahrheit verherrlicht Jesus mit seinem Zeugnis. Er macht Jesus groß, und zwar Jesus allein. Und dieses Zeugnis geht weiter. Aber auch ihr zeugt, weil ihr von Anfang an bei mir seid. Deshalb hat Jesus ja diese Jünger, und da sind nicht nur die 12 gemeint, da gehören wahrscheinlich so etwa die ganzen 120 oder so, die an Pfingsten beieinander sind, von denen die meisten von Anfang an mit zum erweiterten Kreis der Nachfolger Jesu gehört haben. Die waren alle miteinander von Anfang an in die Nachfolge Jesu berufen, damit sie dann von ihm zeugen können. Warum müssen die alle von Anfang an dabei gewesen sein? Sonst könnten sie keine Zeugen sein. Denn ein Zeuge redet von dem, was er selber gesehen und gehört hat, mit eigenen Augen, nicht aus zweiter, dritter, vierter, fünfter Hand. Der gibt nur Überlieferungen weiter, der es aus zweiter, dritter, vierter Hand hat. Zeuge im echten biblischen Sinne ist nur der, der es selber mit eigenen Augen gesehen, mit eigenen Ohren von Jesus gehört hat. Das ist Zeuge. Deshalb wart ihr von Anfang an bei mir, sagt Jesus. Aber dieses Zeugnis von Jesus, das löst dann die Verfolgung aus, von der Jesus dann in Kapitel 16 redet. Denn das Zeugnis vom Messias, der die Sünden der Welt auf sich nimmt, ist ein solches Zeugnis für alle, die Jesus nicht kennen, dass sie die Gemeinde verfolgen. Und Jesus sagt, dass sie sogar noch meinen, es wäre ein gutes Werk. Es kommt aber die Zeit, sagt er, dass jeder, der euch tötet, meinen wird, er tue Gott einen Dienst damit. Ich habe mich gefragt bei der Vorbereitung, wie kann es dazu kommen? Bei Paulus war es irgendwo klar, da war es noch verständlich. Paulus konnte Jesus im jüdischen Glauben nicht unterbringen, so wie er im Moment blockiert war, durch die Macht der Finsternis Jesus zu erkennen. Deshalb war er der Meinung, dass Jesus den wahren Gott lästert. Aber wie kann das für die Endzeit übertragen werden? Wie kann in der Endzeit der meinen, er tue Gott einen Dienst damit, indem er die wahren Gläubigen verfolgt? Weil dieser Gott nicht mehr der Gott der Bibel ist, sondern es ist eben der Endzeitgott, der zum Beispiel in diesem Haus des einen verehrt wird oder aber auch in Kirchen, wenn in Kirchen multireligiöse Feiern stattfinden. Und wir werden erleben, wie das zunehmend kommen wird, ganz selbstverständlich. Bischöfe in unseren Tagen reden ganz offen davon. Und wir erleben es ja zunehmend, ich habe schon vor Jahrzehnten gewarnt und deshalb auch nie an ökumenischen Veranstaltungen mitgewirkt, weil ich gesagt habe, wer heute gemeinsame Gottesdienste mit der katholischen Kirche feiert, allen Lehrunterschieden zum Trotz, der feiert in 20, 30 Jahren auch gemeinsame Gottesdienste mit Muslimen, Buddhisten und wem auch immer. Wer einmal bereit ist, um einer äußeren scheinbaren Wahrheit willen, einer äußeren scheinbaren Einheit willen, die Wahrheit preiszugeben, der hört damit nicht auf. Es geht grenzenlos weiter. Und das führt zur Anbetung dieses Endzeitgottes. Und diesen Endzeitgott, den stört ein Name vor allem. Und passt mal auf, liebe Geschwister, ob er im Fernsehen Gottesdienste, Übertragungen anhört oder sonst irgendwo, wenn ein Name nicht mehr oder nur noch ganz verschämt am Rande auftaucht, Alarmstufe rot, das ist der Name Jesus. Von Gott können alle reden. Gott ist nicht differenziert, Gott ist nicht spezifiziert, aber der Name Jesus ist klar und eindeutig. Dann wissen wir, von wem wir reden. Und passt mal auf, in wie vielen Gottesdiensten heute der Name Jesu nicht mehr oder nur noch ganz am Rande vorkommt. Da sehen wir, das ist diese Richtung. Jesus darf eben nicht mehr als der Weg, die Wahrheit und das Leben verkündigt werden. Soweit er irgendwie noch als Prophet, als Gesandter Gottes mit neben Mohammed so irgendwo am Rande mit hineingeschustert werden kann, so lang geht's zur Not noch. Aber wenn er als der Weg, die Wahrheit, das Leben verkündigt wird, geht's nicht mehr. Und Christen, die an dieser Einzigartigkeit Jesu festhalten, die werden als Feinde des Religionsfriedens und des Weltfriedens verfolgt. Ganz gefährlich, wo ihr übrigens seht, wie die Sache aus der Christenheit selber kommt, ist der Name Küng, wahrscheinlich manchen bekannt, Projekt Weltethos, katholischer Priester, katholischer Theologieprofessor. Aber der genau diese Linie vertritt, die sich immer mehr verbreitet, wer an der Einzigartigkeit seines Glaubens festhält und damit auch wer an der Einzigartigkeit Jesu festhält, der gefährdet den Religionsfrieden. Ja? Und er gefährdet dann angeblich auch den Weltfrieden, was natürlich vollkommener Quatsch ist und vollkommener Blödsinn. Wir müssen uns gegen diese Unterstellungen wehren. Wir halten als Kinder Gottes ohne Wenn und Aber an der einzigartigen Wahrheit der Bibel und an der Einzigartigkeit Jesu fest. Wir gefährden damit in keiner Weise den Religionsfrieden. Wir gefährden damit in keiner Weise den gesellschaftlichen Frieden. Und wir gefährden damit in keiner Weise noch viel weniger den Weltfrieden. Warum? Weil jeder, unabhängig von unserem klaren und kompromisslosen Zeugnis, glauben darf, was er will. Und wir tun ihm deshalb nichts zuleide. Wir lieben ihn als Andersgläubigen nichtsdestoweniger. Aber wir sagen ihm, du bist auf dem falschen Weg. Du bist auf dem Weg in die Verdammnis, wenn du nicht Buße tust und an Jesus glaubst. Aber wir lassen ihn darüber hinaus völlig in Frieden. Wir tun ihm doch nichts. Wir hindern ihn doch nicht zu glauben, was er möchte. Also wir dürfen uns in diese Ecke nicht schieben lassen. Aber es wird am Ende der Zeit beim Antichristen sein, der sich mit der Staatsmacht verbindet, dass man so nicht mehr differenzieren wird. Man wird uns in eine Schublade stecken und verfolgen. Punkt aus. Bei Paulus haben wir es gesehen, wie es ging. Und wie gesagt, dass wir festhalten müssen, dass es am Anfang in den ersten 60 Jahren die Juden waren, hat nichts mit Antisemitismus zu tun. Es ist schlichte historische Wahrheit. Es ändert nichts daran, dass Israel das auserwählte Volk Gottes bleibt. Aber es ist eben die besondere Tragik Israels. Dieses auserwählte Volk Gottes kämpft gegen den Gott, der es liebt und auserwählt hat. Aber es wird eines Tages gerettet. Aber das ist nicht unser Thema. Jetzt nochmal, wie kann es dazu kommen, dass diese abgefallene Christenheit, damals das abgefallene Judentum, die wahren Gläubigen, das wahre Gottesvolk verfolgt? Jesus gibt in Vers 3 selber die Antwort. Und solches werden sie euch darum tun, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Ich weise immer wieder, liebe Geschwister, auch in der Bibelstunde darauf hin, wie klare Urteile Gottes Wort fällt. Jesus sagt ganz dramatisch, in aller Klarheit, was Sache ist, weil sie weder meinen Vater noch mich erkennen. Jesus sieht eine klare Schranke. Wir werden in diesen Tagen immer wieder genötigt sein und immer mehr genötigt sein, dieses klare Urteil Jesu ernst zu nehmen. Ich hatte diese Woche Gespräch, Telefonat mit einem Redakteur, der sowohl zu IDEA gehört, wie auch zur Zeitschrift unseres Bundes, die Gemeinde. Und da kamen wir auch auf diese Entwicklungen zu sprechen. Und er hat gemeint, ja, und dann sind es doch immerhin noch irgendwie unsere Brüder und Schwestern. Und ich habe ihm gesagt, da bin ich zunehmend skeptischer. Da bin ich zunehmend skeptischer, wer wirklich zu unseren Brüdern und Schwestern in diesen Tagen noch gehört. Wir müssen das Wort Jesu hier, Vers 3, ganz, ganz, ganz ernst nehmen. Jesus sagt, das tun sie nicht deshalb, weil sie immer noch unsere Brüder und Schwestern sind, sich partiell da oder dort im Irrtum befinden. Das mag auch sein. Aber Jesus sagt, die Hauptverführung geht von denen aus, die weder meinen Vater noch mich erkennen. Das heißt, die nicht unsere Brüder und Schwestern sind, obwohl sie den Christennamen tragen. Obwohl sie vielleicht im gleichen Bund mit uns sind. Und so weiter und so fort. Obwohl sie sich in diesen Tagen vielleicht sogar fundamentalistische Bibeltreue nennen. Auch die werben für das Haus des einen, für Religionsvermengung, für Verstoß gegen das erste Gebot. Sehen wir, wo wir hingekommen sind, liebe Geschwister, in diesen Tagen. Ich habe deshalb diejenigen, die im Internet manchmal auf unserer Homepage unterwegs sind, das werden die wenigsten von euch sein. Die meisten haben kein Internet. Vor einigen Tagen einen kleinen Kommentar eingeschrieben, sind es höchstens noch 20 Jahre bis zur Wiederkunft Jesu? Fragezeichen. Etwas provokativ formuliert. Will ich nicht behaupten, dass es maximal noch 20 Jahre sind. Aber es spricht viel dafür, wenn wir diese Entwicklungen anschauen, liebe Geschwister, dass Menschen unter uns, Pastoren, Theologen, die sich selber als fundamentalistisch, bibeltreu Völlige Verbalinspiration der Schrift, glauben sie angeblich. Und die werben für Religionsvermengung. Die werben für einen Verstoß gegen das erste Gebot. Da sehen wir, in welcher Zeit der bereits völligen Vernebelung der Geister wir leben. Wie weit die Verführung mitten in den innersten Kern der Gemeinde Jesu vorangeschritten ist. Und deshalb bin ich der Meinung, mit den 20 Jahren liege ich vielleicht gar nicht so falsch. Es ist wichtig, uns darauf vorzubereiten. Der Herr kommt und wir sehen im Prinzip die Silberstreifen seines Kommens schon am Horizont. Wer so handelt, sagt Jesus, kennt weder ihn noch den Vater, der lebt nicht mit ihm, gehört nicht zu ihm. Und jetzt kommt eine weitere Dramatik, obwohl sie ihn kennen müssten. Und deshalb trifft Israel eine besondere Schuld. Wir fragen uns ja oft, wir schauen auf die Liebe Gottes, wir schauen aufs Kreuz. Und das Kreuz ist ja in sich schon dieser Spagat zwischen dem Ernst und der Heiligkeit und der Liebe Gottes. Und an Israel sehen wir das genauso. Wir sehen an Israel einerseits diese unglaublich geduldige Liebe des Vaters diesem Volk gegenüber. Und erschrecken trotzdem, wenn wir auf Israel schauen. Warum? Wir sehen die Strenge des Gerichts. 2000 Jahre musste Israel fern des verheißenen Landes unter unsäglicher Verfolgung und Bedrängnis leiden, bis hin zum Holocaust im Dritten Reich. Und warum dieses harte Gericht? Weil sie den verworfen haben, den sie kennen mussten. Da sagt Jesus in den Versen 22 folgende voraus. Ich habe es bei der Lesung nicht dazu genommen, zitiere es jetzt. Jesus sagt, wenn ich nicht gekommen wäre und hätte es ihnen gesagt, so hätten sie keine Sünde. Nun aber können sie nichts vorwenden, um ihre Sünde zu entschuldigen. Vers 24, hätte ich nicht die Werke unter ihnen getan, die kein anderer getan hat, meint, die mich glasklar in ihrer Mitte, vor ihren Augen, als den verheißenen Messias offenbart und bezeugt haben. Hätte ich diese Werke nicht unter ihnen getan, hätten sie keine Sünde. Sie hätten es nicht wissen müssen, wer ich bin. Aber jetzt haben sie es gesehen und haben wieder besseres Wissen, mich und den Vater gehasst. Meint ablehnen. Ja. Und deshalb sagt Jesus auch in Matthäus 11 über Kapernaum, wenn in Sodom die Machttaten geschehen wären, die in dir geschehen sind, Sodom wäre geblieben bis auf diesen heutigen Tag. Warum? Weil Jesus damit sagt, die Sodomer, dieses in Sünde verruchte, verfallene, verkommene Volk, hätten Buße getan, wenn diese Machttaten in ihrer Mitte geschehen wären, die ihr gesehen habt mit eigenen Augen. Und deshalb sagt er, ich sage euch, es wird dem Land Sodom erträglicher gehen am Tag des Gerichts als dir. Die besondere Schwere der Schuld liegt für Israel daran, dass es das Gesetz hatte. Es kannte die Verheißung des Messias, es konnte mit eigenen Augen sehen, wie sich in seinen Wundern die Prophetie erfüllt. Die Machttaten des Messias sind unter ihnen geschehen. Und liebe Geschwister, das ist die besondere Schwere der Schuld, auch der abgefallenen Christenheit und Kirche heute. Sie hat Gottes Wort und Offenbarung, sie sieht bis heute seine Zeichen und Wunder in ihrer Mitte. Und das gilt übrigens ja auch für die Landeskirchen. Ich weiß, Freikirchler tun sich da manchmal schwer damit, das ist auch verständlich. Denn man nimmt ja die Kirchen aus dem wahr, was in den Medien kommt. Und in den Medien kommt vor allem alles mögliche gotteslästerliche Zeug, was die Kirchenleitungen gerade schon wieder treiben und sagen. Ist aber nur ein Teil der Wahrheit. Erfreulicherweise hat der Herr auch in den Landeskirchen bis auf diesen Tag ein großes Volk. Ich denke an meinen besten Studienfreund, der ist im Schwarzwald hat zwei blühende Gemeinden, landeskirchliche Gemeinden, denen Gottes Wort verkündigt wird, in denen sich ein großes Volk des Herrn versammelt. Und ich hatte vor einigen Wochen mit ihm telefoniert und ihn gefragt, dass ich gehört habe, dass es für die bibeltreuen Pfarrer in der Landeskirche immer enger, immer schwieriger wird, war er ganz erstaunt und sagt, merke ich bei uns im Schwarzwald nichts davon. War ich auch überrascht. Er sagt, bei uns die Pfarrer, fast alle im Dekanat und drumherum, sind fast alles gläubige Leute. Die haben da noch eine relativ geschützte Zone. Das gibt's noch. Das gibt sicher da und dort an anderen Orten auch noch. Wir müssen ernst, aber auch wahrhaftig sein. Es gibt auch in den Landeskirchen, wo ihr es gehört habt, in Bremen noch einen Pastor Olaf Latzel, der mutig das Wort verkündigt, eine rappelvolle Kirche hat. Es gibt einen Pastor Markus Holmer, der mutig sich hinter Pegida gestellt hat, hat dicke Prügel dafür gekriegt. Man hat klipp und klar gesagt, was die Leute wollen, was sie sagen, ist richtig, ist berechtigt. Es gibt einen Gero Kochlovius, der auch dicke Prügel kriegt, in Hannover, Hohenhorst, weil er gesagt hat, Homosexualität ist Sünde. Hat eine lebendige Gemeinde in der Landeskirche verkündigt Gottes Wort. Kriegt natürlich Prügel, seine Kirchenleitung fällt ihm in den Rücken und so weiter. Aber es gibt sie noch. Das heißt, die Zeichen und Wunder, das vollmächtig verkündigte Wort, ist auch in den Landeskirchen noch da. Deshalb haben sie keine Entschuldigung. Es wird Sodom und Gomorra am Tag des Gerichts erträglicher gehen als denen aus dem Volk Gottes, die nicht Buße getan haben, sondern die verfolgt und bedrängt haben, die das Evangelium und die Kraft des Auferstandenen unter ihnen bezeugt haben. Interessant ist ja, dass Jesus zweimal sagt, im anderen Fall hätten sie keine Sünde. Muss man natürlich differenzieren, das heißt nicht, dass sie gar keine Sünde hätten. Aber das Maß ihrer Sünde und ihrer Verantwortung wäre weit geringer. Sie wären nicht der Sünde schuldig, Jesus abgelehnt zu haben. Das ist ja für uns oft die Frage, welche Sünde rechnet Gott eigentlich denen zu, die nie von Jesus gehört haben? Jesus rechnet ihnen natürlich, Gott rechnet ihnen nicht die Sünde zu, dass sie Jesus abgelehnt haben. Haben sie ja nicht getan. Sie haben ja nie von ihm gehört. Allerdings hatten sie auch das Zeugnis der Schöpfung, dass ein lebendiger Gott ist. Die Juden hatten die Offenbarung des Gesetzes. Und auch die Heiden haben die Stimme ihres Gewissens. Also es heißt nicht, dass jemand, der nichts von Jesus gesehen und gehört hat, überhaupt keine Sünde hat. Aber er hat nicht die Sünde getan, dass er Jesus ablehnt. Anders Israel, anders die abgefallene Kirche. Deshalb haben sie keine Entschuldigung, sagt Jesus. Und er sagt Vers 23 im Kapitel vorher, wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Auch das ist ganz enorm wichtig in diesen Tagen. Das ist ein klares Wort gegen alle sogenannte abrahamitische Ökumene mit Juden und Muslimen. Sie hassen Jesus, sie lehnen ihn ab. Also lehnen sie auch den Vater ab. Das muss man gerade, weil auf allen Fronten das versucht wird, in diesen Tagen zuzugleistern, mit dem Wort Gottes eindeutig festhalten. Bei aller Liebe zu Israel, auch dem auserwählten Volk Gottes, wir dürfen Israel nicht geistlich verklären. Israel lebt in der Auflehnung gegen den Sohn und damit auch gegen den Vater. Es ist umgekehrt immer wieder die beeindruckende Beobachtung, wer wirklich zu Christus gehört, wer wirklich durch den Heiligen Geist erleuchtet ist, der hat in Grundfragen des Heils eine klare Erkenntnis. Wer aber in Grundfragen des Heils Wischiwaschi-Positionen vertritt, da müssen wir sofort skeptisch werden. Ja? Denn der Geist leitet ja in alle Wahrheit. Und je weniger Wahrheitserkenntnis ich bei einem Menschen sehe, umso größer werden meine Zweifel, ob der Geist in ihm wirkt. Eine ganz logische Schlussfolgerung. Ich denke an ein Gespräch mit einer Frau, das ich vor Jahren geführt habe. Sie hat erzählt, sie glaubt, dass Gott die Welt erschaffen hat. Sie glaubt an Jesus Christus, dass wir durch ihn Vergebung der Sünden haben. Aber sie glaubt, dass alle guten Menschen durch ihre guten Werke gerettet werden. und auch die Angehörigen anderer Religionen Jesus nicht brauchen. Was fangen wir mit einem solchen Glauben an? Ich befürchte, dass der Betreffende mit diesem Glauben gar nichts anfangen kann. Denn der Jesus, an den diese Person glaubt, ist nicht der Jesus, den uns Gottes Wort bezeugt. Es ist ein selber zusammengeleimter Jesus aus allen möglichen Versatzstücken. Es ist nicht der Jesus, den der Heilige Geist bezeugt. Aber es ist der Jesus, der heute in Gemeinschaftskreisen verkündigt wird. Der Jesus, den ein Professor Zimmerling kürzlich auf dem Bibelimpulstag des Sächsischen Gemeinschaftsverbands verkündigte. Weiter ein dramatisches Beispiel. Steht eben der heutige Sonntag unter diesem Stichwort. Ich führe es noch etwas aus. Der Sächsische Gemeinschaftsverband. Weiß nicht, ob euch das viel sagt. Ist weit weg Sachsen. Sachsen war mit Württemberg, vielleicht noch vor Württemberg. Länger als Württemberg. Ein Hort der Bibeltreue. Und für diesen Hort der Bibeltreue in den Landeskirchen stand der Sächsische Gemeinschaftsverband. Es gab also mehrere Zentren, unter anderem der württembergische Pietismus, der Siegerländer Pietismus und dazu gehört auch der sächsische Pietismus. Orte der Bibeltreue. Und die laden dieses Jahr zu ihrem Bibelimpulstag einen bekannten Irrlehrer ein. Und er erzählt ihnen, man wisse nicht, wie Gott über andere Religionen denkt. Man fragt sich, hat er jemals in seinem Leben seine Bibel aufgeschlagen? Hat er natürlich, aber er glaubt ihr nicht mehr. Er glaubt ihr nicht mehr. Er sagt, es sei wohl der gute und sichere Weg, sich Jesus anzuvertrauen. Aber er sagt eben nicht, dass es der einzige Weg ist. Er sagt, wir wissen nicht, wie Gott über die anderen Religionen denkt. Und er lässt es damit offen. Im Prinzip steht die Irrlehre im Raum, irgendwie werden doch auch alle anderen Religionen zu Gott führen. Irgendwie wird Gott doch schon jeden Glauben akzeptieren. Und Gottes Wort sagt das Gegenteil. Ja? Der Tröster, der Heilige Geist, zeugt eben nicht von Jesus als dem guten Weg und von Allah, der zur Not auch noch als etwas schlechterer Weg zum Heil führt. Der Heilige Geist zeugt von Jesus allein. Die Juden haben ihn abgelehnt, die Welt lehnt ihn ab, die christliche Kirche und Gemeinde lehnt ihn mehr und mehr ab, aber seine Taten bezeugen ihn und das Alte Testament bezeugt ihn. Das ist das, was Jesus in den Versen vorher, Vers 25, sagt, ihr Gesetz. Es ist hochinteressant, wenn wir die Formulierung anschauen, wenn Jesus sagt, damit das Wort erfüllt würde, das in ihrem Gesetz geschrieben steht. In ihrem Gesetz. Warum sagt Jesus so ganz betont in ihrem? Ja, weil sie es doch haben. Weil es das Gesetz ist, das Gott ihnen gegeben hat. Weil es das Wort ist, das sie jeden Sabbat lesen. Und nicht nur an den Sabbaten, die Juden haben ja fleißig sonst in der Synagoge Gottes Wort gelesen. Er sagt, in dem Wort, das sie haben, in ihrem Toraschrein, da steht es geschrieben. Da ist von mir gezeugt. Aber liebe Geschwister, das ist wichtig in aller Ablehnung und Verfolgung, gerade durch die geistlich gelehrte Schicht, denn da kann auch der Gläubige in Zweifel gestürzt werden. Und ihr dürft nicht meinen, dass das auch an einem Pastor, auch an mir spurlos immer vorbeigehen würde. Wenn die Theologieprofessoren, die sich doch ihr Leben lang mit Theologie befasst haben, das sagen, kann das dann falsch sein? Oder wenn die vielen Pfarrer, die es doch studiert haben, die das Amt haben, sagen, so kann man das doch nicht sehen, können die alle daneben liegen? Das sind Zweifel, die dann auch die gläubige Gemeinde befallen können. Und ihr dürft sicher sein, ich habe viele Stunden in meinen landeskirchlichen Zeiten nachts wach gelegen, wenn ich vor Entscheidungen stand. Und ich wusste, nicht nur die liberalen Kollegen der offenen Kirche, auch die Bibeltreuen der lebendigen Gemeinde werden diese Entscheidung nicht verstehen und nicht nachvollziehen können. Und dann kommt der Zweifel und dann kommt die Frage. Kann es sein, dass du damit auf dem rechten Weg bist oder verrennst du dich in deine eigenen Gedanken? Sitzt du deiner eigenen Sturheit auf? Bist du in deinen Denkstrukturen blockiert, borniert, gefangen? Es ist wichtig, dass wir uns diese Fragen immer wieder stellen. Aber wir dürfen uns deshalb trotzdem das Zeugnis des Heiligen Geistes nicht vernebeln lassen. Ja? Ich sage immer wieder, da merken wir es, der Mensch ist ein Herdentier. Er läuft gern mit der breiten Masse. Und wenn 999 in eine Richtung gehen und Gottes Wort sagt dir, nein, das ist die falsche, geh entgegen, dann sind die Zweifel da. Können die 999 mit Theologieprofessoren, mit Pfarrern und mit allem drum und dran in die falsche Richtung gehen? Kann das sein? Und ich allein bin auf dem Weg in die richtige. Das wird genau die Verführung und die Gefahr der Endzeit sein. Es sind wenige, die auf dem richtigen Weg bleiben. Und deshalb ist es so wichtig, dass Jesus sagt, der Geist der Wahrheit, der wird Zeugen in mir, von mir. Der Geist, der vom Vater ausgeht. Wir haben eine unmittelbare Wegweisung vom Vater. Wir haben ein unmittelbares Zeugnis aus seinem Wort. Und liebe Geschwister, deshalb konnte Martin Luther so mutig seinen klaren Weg gehen gegen alle Gelehrten Roms. Warum? Er hat gesagt, okay, wenn ich irre, zeigt mir's aus der Schrift. Eure Konzilien, eure Papstbullen und alles drum und dran interessiert mich nicht. Wenn ich mich irre, zeigt es mir aus der Schrift, was geschrieben steht. Die gibt ein klares Zeugnis von Jesus durch den Heiligen Geist. Und das ermöglicht auch unser Zeugnis und ihr werdet Zeugen, denn ihr seid von Anfang an dabei gewesen. Weil wir selber gesehen und gehört haben, liebe Geschwister. Und so leben wir als Gemeinde, die Jesus bezeugt in dieser Welt. Wir haben einen schweren Kampf. Das ist das Thema des heutigen Sonntags. Deshalb notwendigerweise auch dieser Predigt. Unser Wort sagt, dieser schwere Kampf gehört zum Weg der Gemeinde. Denn sie geht diesen Weg äußerlich getrennt von ihrem Herrn. Und das ist ja auch nochmal Vers 4, Kapitel 16, der letzte Satz unseres Abschnitts. Dies aber habe ich euch von Anfang an nicht gesagt. Warum? Weil ich bei euch war. Da war diese Zeit noch nicht gekommen. Da war noch eine sichtbare Gemeinschaft der Jünger mit ihrem Herrn. Schließt sich der Kreis der Gedanken. Ich hatte eingangs ja gesagt, der heutige Sonntag steht zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Beschreibt die wartende Gemeinde, die Gemeinde im Zwischenstadium. Sie hat die sichtbare Gegenwart ihres Herrn verloren. Und dieser Verlust wiegt schwer. Und wie schwer, wenn wir ehrlich sind, liebe Geschwister, Hand aufs Herz, erleben wir doch eigentlich fast jeden Tag. Ja? Wie viel anders, wie viel leichter wäre es, wenn Jesus jeden Tag sichtbar in unserer Mitte wäre? Wenn wir morgens vor dem Frühstück nicht nur die Hände falten, komm Herr Jesus, sei unser Gast, sondern wenn er sichtbar am Tisch säße. Wenn wir hier uns versammeln und nicht nur der Jakob Scharnke stünde vorne auf der Kanzel, sondern Jesus selber und würde sein Wort auslegen. Oder wenn wir unter die Woche gehen mit mancher Not am Arbeitsplatz, wo auch immer, und Jesus stünde sichtbar neben uns und ginge mit uns in schwierige Gespräche und Situationen sichtbar hinein. Das ist doch die Not. Er ist bei uns, durch den Heiligen Geist, in uns. Das wissen wir, aber eben nicht sichtbar. Und deshalb sind wir oft so kleingläubig, so verzagt. Ja, es ist wichtig, dass wir die Not dieser Zeit, wo wir sichtbar getrennt vom Herrn leben, ernst nehmen. Aber uns von dieser Not nicht entmutigen lassen. Denn wir leben ja nicht mehr vor Pfingsten. Der Sonntag ist zwar vor Pfingsten, aber wir nicht mehr. Wir sind schon 2000 Jahre nach Pfingsten. Wir leben zwar noch vor der sichtbaren Wiederkunft, aber nach Pfingsten. Wir leben in der unsichtbaren, aber doch in der völligen Gegenwart unseres Herrn. Und das darf uns trösten und stärken bei allem Notvollen, was wir gerade sonst gehört haben. Wir gehen diesen Weg des Kampfes, der ist uns auferlegt. Aber wir gehen unter dem Trost, in der Kraft und mit dem Zeugnis des Heiligen Geistes. Wir gehen ihn unverzagt, wir gehen ihn Schritt für Schritt, mutig voran, denn wir gehen ihn an der Hand unseres auferstandenen Herrn. Wir sehen ihn nicht, aber er ist da. Wir fühlen seine Hand nicht, aber sie hält uns, ganz gewiss. Und so gehen wir in der Verheißung, im Namen Jesu auch vor den Thron des Vaters treten zu dürfen. Wir gehen in der Vollmacht unseres zu Rechten sitzenden Herrn, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Das dürfen wir wissen, das freut uns. Amen.